Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Immer montags erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Peter Ehler, Sprecher der Geschäftsführung der Avista. Er hat Geologie und Management studiert und seine berufliche Laufbahn 1989 beim Umweltamt in Neuss begonnen. Da war er Sachbearbeiter, Sachgebiets- und schließlich auch Amtsleiter. Mitte der 90er wechselte er in die Wirtschaft, war Abteilungsleiter bei der Trinigens AG, Geschäftsführer bei RWE Umwelt Rheinland und Geschäftsführer bei Remondis. 2010 wurde Peter Ehler dann Geschäftsführer der Avista Logistik, im April 2013 Sprecher der Avista Geschäftsführung. Dort ist er heute verantwortlich für die Geschäftsbereiche Betrieb und Personal. Herzlich willkommen, lieber Herr Ehler.
Ja.
Lieber Wolfgang, ich weiß, dass dir das Thema Sauberkeit sehr am Herzen liegt. Ich würde aber gerne, damit die Diskussion, die wir heute führen, ein gutes Fundament hat, einmal über die Unternehmenskonstellation Avista sprechen, damit wir verstehen, welche Möglichkeiten hat die Avista selbst zu agieren, wo steht sie vielleicht auch unter politischem Einfluss. Deswegen wäre meine Frage, ob du damit vielleicht beginnen möchtest.
Das würde ich gerne tun, da hast du absolut recht. Zunächst einmal auch ein herzliches Willkommen von mir an Peter Ehler. Die Avista ist Teil eines Unternehmensverbundes. Wie sieht der aus und was bedeutet das?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Wie sieht der Unternehmensverbund aus? Ich sage jetzt mal, in den letzten 25 Jahren hat sich die Avista als integraler Bestandteil von mehreren Gesellschaften entwickelt, die im Wesentlichen durch zwei Säulen zu beschreiben sind. Einmal ist es die Avista mit ihren Beteiligungen ZDH oder die Avista Logistik oder die KDM, die mehrheitlich, also mit 51% zu den Stadtwerken Düsseldorf gehört und mit 49% zu Remondis. Es gibt eine Schwestergesellschaft, wo die Anteilsverhältnisse genau umgekehrt spiegelbildlich sind. Das ist die Remondis Rhein-Wupper mit Sitz in Reisholz und dort hat Remondis Rheinland 51% der Geschäftsanteile und 49% die Stadtwerke Düsseldorf, auch da ranken sich einige Beteiligungen hinter. Das ist zum einen die IDR, Entsorgungsgesellschaft zum Beispiel, auch die KDM, die R&R.
Was heißt KDM?
Kompostierungsgesellschaft Düsseldorf-Mettmann.
Okay.
Da kommen die Tannenbäume hin.
Kompostierungsgesellschaft Düsseldorf-Mettmann, wie du hast gelernt.
Das ist auch eine ziemlich alte Geschichte, die ursprünglich mal der Taufe gehoben worden ist, um eben, wie es im Namen steckt, Bio- und Grünabfälle zu behandeln. Also die größte Anlage der KDM steht am Düsseldorfer Stadtgebiet und wie gesagt kümmert sich um die Kompostierung der organischen Abfälle, wohingegen noch zwei Gesellschaften, kurz erwähnt, die kümmern sich um mineralische Abfälle. Das ist die R&R, die sitzt im Kalksteinbruch Neandertal und die EWR, die sitzt vis-à-vis der Zentraldeponie Hubelrad, die sich um Baustellenabfälle kümmert.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken in der Praxis aus?
Sehr gut. Die Stadtwerke haben an der Stelle auch eine ganz eminent wichtige Rolle in diesem Entsorgungsverbund. Ganz einfach deswegen, weil sie Eigentümerin der Müllverbrennungsanlage halt sind und wir diese Müllverbrennungsanlage auslasten. Das ist unser Job mit Düsseldorfer Abfällen und regionalen Abfällen, um eben da ein Höchstmaß an Auslastung im Prinzip Performance darstellen zu können.
Auch die Stadtwerke hat ja verschiedene Anteilseigner, zum Beispiel die ENBW. Was bedeutet das für die Avista?
Die ENBW war mal stärker im Entsorgungsbereich tätig, im Süddeutschen, hat sich aber von diesem Engagement eigentlich wieder getrennt. Also insofern gibt es kein direktes Pendant auf Ebene der ENBW, soweit mir bekannt, wie es da entspräche.
Wer erteilt der Avista die Aufträge und wer sind Ihre Kunden?
Das hat sich im Laufe der Jahre sehr schön entwickelt, das muss man sagen. Die Avista ist ursprünglich mal hervorgegangen. Wir fahren ja durchs Stadtgebiet mit 150 Jahre Düsseldorf und da sind wir auch sehr stolz drauf. Seit über 150 Jahren. Allerdings in verschiedenen Organisationsformen tatsächlich tätig zu sein. Die Avista GmbH gibt es seit 1998, hat ihre operative Geschäftstätigkeit zum 1.1.99 aufgenommen. Und ist hervorgegangen aus dem ehemaligen Amt 70, also eine Ämterorganisation der Stadt, also das klassische Stadtreinigungsamt. Und da standen verschiedene Motive im Hintergrund, so zum Beispiel auch Auslastungsthemen für die Müllverbrennungsanlage oder für die Zentraldeponie Hubelrad. Und das ist von meinen Vorgängern in hervorragender Weise im Prinzip halt entwickelt und aufgestellt worden. Insofern zählen neben der Landeshauptstadt Düsseldorf, für die wir Straßenreinigung und Winterdienst und die Abfallsammlung, Transport, Verwertung und Beseitigung von Abfällen übernehmen eine Reihe anderer Gesellschaften der Stadt, wie die Messe zum Beispiel oder der Flughafen, aber eben auch Gewerbekunden oder das Notariat oder die Hausarztpraxis, die wir als gewerbliche Kunden im Prinzip dann entwickelt haben. Und insofern ist gerütteltes Maß an Geschäft der Avista heute eben auch ein rein privat wettbewerbliches an der Stelle. Und darauf sind wir sehr stolz.
Wie weit geht das in die Region? Also bis wo geht Ihr Kundenkreis?
Wir haben uns, beziehungsweise die Stadtwerke, um genau zu sein, seinerzeit mit der Beteiligung von Remondis, ich verkürze es ein bisschen in der Darstellung, darauf verständigt, dass unser Operationsgebiet die Stadt Düsseldorf und der Kreis Mettmann, die Städte Solingen, Wuppertal und Remscheid an der Stelle halt sind.
An welchen Stellen bestimmt die Politik vor Ort in Ihrem Unternehmen mit?
Direkt eigentlich in ihrer Rolle als Auftraggeber. So muss man das an der Stelle eben halt sagen. Die Stadt ist ja nicht unmittelbar an der Avista beteiligt, wie eben beschrieben, sondern die Stadtwerk. Und insofern gibt sie, und das ist mir vom Rollenverständnis auch immer sehr wichtig, sie ist Auftraggeberin und kann an der Stelle eben die Vorgaben, die sie für die Leistungserbringung halt erwartet oder sie in unsere Richtung kommunizieren. Das sehen die Leistungsverträge an der Stelle eben halt vor. Ein gewisses Weisungsrecht an der Stelle in der Rolle des Auftraggebers, aber nicht in der des Eigentümers oder Gesellschaft.
Das heißt aber, wenn jetzt ein politischer Beschluss gefasst wird, zum Beispiel im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, ist das eine Art Kundenwunsch, der an Sie herangetragen wird,
ja,
mit gesundem Nachdruck?
Ja, aber es geht tatsächlich ein Stück weit weiter. Ja? Also das Regime ist an der Stelle tatsächlich so ausgeprägt, dass die Stadt schon weitestgehende Vorgaben im Prinzip halt machen kann. Wir unterliegen da, das ist vielen nicht so ganz geläufig, wenn man langfristige Verträge im Prinzip im öffentlichen Bereich aufsetzt, unterliegen die natürlich einer gewissen Dynamik. Und für diese Dynamik sieht man an der Stelle eben auch ein Reglement vor. Das heißt, öffentliches Preisrecht eigentlich an der Stelle, was dann regelt, wie Mehr- oder Minderleistung oder welchen Kalkulationsprinzipien im Übrigen auch dann tatsächlich umgesetzt werden können. Und insofern, ja, hat die Stadt nur durchaus die Möglichkeit, uns an der Stelle, was halt den Sammelrhythmus, was die Ausstattung der Gefäße im Prinzip anbelangt, nur durchaus Vorgaben zu machen.
Aber das ist natürlich auch eine Frage des Preises, oder? Da muss die Stadt dementsprechend mehr bezahlen, wenn sie mehr Taktung haben will oder mehr Reinigung der einzelnen Müllbehälter. Es ist nicht nur alleine die Avista, sondern das bestimmt schon der Auftraggeber, wie oft gereinigt wird und wie oft entsorgt wird.
Ist so. Also auch für die Kollegen, die jetzt zuhören. Es ist im Grunde nach tatsächlich so, dass das so ja alljährlich eine Nachjustierung erfährt. Also so leben wir unsere Aufträge nach dem Straßenreinigungsverzeichnis oder Straßenkataster. Und da gibt die Stadt ganz explizit vor, wie häufig die Reinigung in der Altstadt oder in Außenbereichen zu erfolgen hat. Und das ist eben das, was wir dann umsetzen. Auch in der Vergangenheit ist da sehr klug, wie ich finde, sind da sehr dezidierte Leistungsverzeichnisse entwickelt worden mit Staffeln, wo man im Prinzip halt dem Rechnung trägt, wie viele Reinigungsmeter im Jahr oder im darauffolgenden Jahr im Prinzip zu machen sind. Oder eben halt, wenn ein Gefäßbestand jetzt für die blauen Tonnen, was ja die letzten beiden Jahre sehr forciert worden ist, nach vorne gebracht werden soll.
Ja, ich würde gerne über den Bereich Müll ein bisschen tiefer sprechen. Inwieweit kann man daran gesellschaftliche Veränderungen wirklich ablesen? Also wenn Sie sich das Müllaufkommen der letzten 10 oder 20 Jahre angucken, sieht man da wirklich, wie sich Gesellschaft verändert?
Ja, das sieht man sehr deutlich. Jetzt gerade auch in Pandemiezeiten ist das wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Die Flut der Verpackungsabfälle, die Umstellung des Lebens im öffentlichen Raum, gerade in Großstädten wie in Düsseldorf, die unterliegen gewissen Trends. Das muss man einfach an der Stelle so sagen. Da hat mal jemand aus der Branche, wie ich finde, ein ganz eindrucksvolles Bezeichnung für gefunden. Also ein Thema ist zum Beispiel die Mediterranisierung des öffentlichen Raumes. Ne? Ich finde es von der Bezeichnung einfach herrlich.
Wir haben, glaube ich, alle ein Bild vor Augen.
Ja. Ja, das ist eben das Schöne, dass da sofort Bilder aufgehen vor einem und die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen, sei es jetzt, wir sind hier in der Nähe des Hofgartens oder wie auch immer, die zeigt natürlich an der Stelle ihre Wirkung, weil leider nicht alle so vorbildlich ihren Müll entsorgen und diese Beanspruchung des öffentlichen Raumes tatsächlich eben dann auch überall von der Schweiz, wo Ungarn, wo wir Kontakte hin haben, bis Berlin oder München alle vor das gleiche Problem gestellt werden, dann an der Stelle nachsteuern zu müssen durch Aufklärungsarbeit, durch Steigerung des Umweltbewusstseins. Das macht die Stadt hier auch, wie ich finde, sehr vorbildlich mit Promotion-Teams etc., also die halt Nutzer im Prinzip ansprechen. Und wenn das alles eben dann nicht hilft durch eine entsprechende Infrastruktur, das sind wir, die dann im Prinzip halt neu steuern, gerade auch am Wochenende. Das muss
mehr
man
Tonnen,
sagen.
Mehr Leerungszyklen.
Genau. Oder eben halt, was in den letzten beiden Jahren, finde ich, auch richtigerweise entwickelt worden ist, mit einer Sanktionierung für die Themen durch die Einstellung von Müllsheriffs diesbezüglich. Und ich glaube, es kommt auf die richtige Mischung an, es kommt auf das Konzert an, um dem es hier geht, was wirklich sich aus diesen drei Komponenten, die ich gerade beschrieben habe, zusammensetzt. Und die Mischung muss passen.
Gibt es so eine Lieblingstonne der Düsseldorfer? Also kann man das auch sagen, dass die am liebsten die blaue oder die braune haben? Oder gibt es welche, die Düsseldorfer überhaupt nicht annehmen?
Ich meine, jede Großstadt hat natürlich, das ist immer wieder die gleiche Problemlage, die Möglichkeit zu Stellplätzen im Prinzip zu finden. Wir haben da auch, wie ich finde, mit der Stadt eine sehr gute Lösung gefunden, indem wir halt dann Platzberatung an der Stelle halt machen, aber jede Tonne mehr stößt an bauliche Grenzen. Wir haben in Düsseldorf viele Kellerreviere, die für unsere Müllwerker wirklich eine echte Herausforderung im Prinzip darstellen. Dann sind Tonnen mal überfüllt, dann kriegen wir die nicht raus, dürfen sie auch teilweise gar nicht rausholen, weil sie eben überfüllt sind. Aber eine Lieblingstonne von der Stückzahl her ist natürlich das Restabfallgefäß. Okay. Gar keine Frage. Das ist aber auch das, was jeder Haushalt haben muss.
Ja. Wie ist es, Sie haben es vorhin kurz angesprochen mit den Müllhalden, die ja auch in Ihren Bereich fallen. Wo kommt unser Müll tatsächlich hin? Wie ist da so die Lage? Also wie lange ist da noch Platz?
Ja, wir haben ja, wenn wir das für die verschiedenen Fraktionen, Sie sprachen ja die Tonnenfarben an der Stelle halt an, da würde ich es vielleicht in der Reihenfolge auch machen. Das Restabfallgefäß, das geht sofort in die Müllverbrennungsanlage in Düsseldorf. Auch da vielleicht erwähnt, weil ich das für einen ganz wesentlichen Aspekt halte und den Vorzug, den es auch im Prinzip beinhaltet. Düsseldorf hat eine eigene Müllverbrennungsanlage, also im Stadtgebiet, und das sichert natürlich die Entsorgungssicherheit, wie wir sie nennen, natürlich auch exklusiv ab, gar keine Frage. Weil Gewerbeabfälle haben in dieser Ampellogik immer das Nachsehen. Also insofern ist das einer der Kernaufgaben, die Müllverbrennungsanlage erfüllt, also für Entsorgungssicherheit zu jeder Zeit, 365 Tage im Jahr zu sorgen. Und das ist, finde ich, nur durchaus ein echter Vorzug. Was die anderen Gefäße im Prinzip anbelangt, Papier geht hier, nachdem die Sammelfahrzeuge das Papier an den Haushalten entgegengenommen haben, zu einem Umschlagplatz. Das ist eben die Bundesrhein-Wupper, die diese Aufgabe übernimmt, und von dort dann in Großsortieranlagen. Wir hatten mal einen in Langenfeld selber, der hat sich aber wirtschaftlich nicht mehr wirklich darstellen lassen, weil die Größe, also die Skaleneffekte an der Stelle einfach nicht mehr passten. Die gelbe Tonne, da ist das Regime ja ein ganz anderes. Oder mache ich erstmal die Biotonne. Ich sprach es eben an, die KDM ist diejenige, die diese Abfälle dann in Ratingen zum Kompost, zu Ralgüte gesichertem Kompost verarbeitet, der dann in die Landwirtschaft an der Stelle halt geht. Altkleider ist auch ein Thema, das in einer anderen Erfassungslogik stattfindet, allerdings wirklich ein bisschen problembelastet ist. Altkleider, dafür ist ein Bringsystem eingerichtet, wie wir es nennen. Also wird es ja nicht am Haushalt abgeholt, sondern Sie können zu einem Altkleidercontainer an der Stelle halt gehen. Aber die Qualität der eingesammelten oder eingeworfenen Altkleider nimmt doch drastisch ab. Auch da gibt es einen Trend, wo wir eben darüber gesprochen haben, Fast Fashion an der Stelle genannt, der dann eigentlich die Wiederverwertbarkeit dieser Materialien stark in Frage stellt.
Kurz vor Sondermüll wahrscheinlich.
Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über die Straßenreinigung und die Containerdienste sprechen. Aber vorab ist mir gerade eingefallen, haben Sie eigentlich Wettbewerber hier im Umkreis? Oder wer sind Ihre Wettbewerber?
Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Entsorgungsunternehmen, aber man muss da auch wieder unterscheiden, in welchem Segment. Ne? Also die Erfassung an Haushalten ist ein Thema, was die Gebietskörperschaft, also wie hier die Landeshauptstadt Düsseldorf, vergibt im Wege einer Leistungsvergabe. Andere Dienstleistungen, und so sind wir ja auch aufgestellt, können und werden auch durch unterschiedliche Dienstleister an der Stelle gebracht. Also so kann sich im Prinzip, da gibt es auch eine Spezialität, die Gewerbeabfallverordnung, aber da kann sich jedes Notariat, eine Arztpraxis oder wie auch immer, den eigenen Entsorger suchen. Das hat jetzt auch wieder was mit den Abfällen oder Abfallarten zu tun. Für Speisereste ist es wieder anders als an der Stelle, also der Markt auch ein ganz anderer, als an der Stelle jetzt für Bauabfälle, wo es viele in Düsseldorf gibt. Da sieht man ja auch eine ganze Reihe von Fahrzeugen, Abbauunternehmen oder wie auch immer. Insofern ist das ein vielschichtiges Feld. Nur die Sammlung an Haushalten, also Restmüllgefäße, Bio und
Verpackung.
Und die blaue Tonne, das sind die, die in der oder unter der Ägide der Stadt stecken. Das Thema gelbe Tonne läuft ja in einem anderen Regime. Das sind hier die dualen Systeme, die an der Stelle die Beauftragenden sind. Und da gibt es alle 3 Jahre eine Ausschreibung für auch Düsseldorf, aber auch für den Kreis Mettmann, an der wir uns Gott sei Dank mit großem Erfolg beteiligen.
Sie haben das schon zweimal mit dem Notar angesprochen. Deswegen muss ich jetzt einmal fragen, was für Abfälle produziert ein Notar, die Sie gesondert entsorgen müssen?
Papier.
Ja, genau, es ist Papier. Aber also müssen Sie das dann gesondert, damit das irgendwie gesichert ist, juristisch? Nein. Also das klingt so, als
nein, das können wir aber
müssen
auch.
Sie das genau irgendwie so verschlossen mit so einem Siegel dran.
Ja, die ganzen Urkunden.
Ja, genau. Das können wir auch. Also wir haben ein Unternehmen, das ist jetzt auch ein Reißholz, das haben wir vor ein paar Jahren erworben, das ist die EVD, Entsorgungsverbund Düsseldorf genannt. Die hat tatsächlich die Befähigung und auch die Zertifizierung, also tatsächlich Akten, Datenträger zu vernichten und die entsprechend besonders sorgsam, behutsam, in abschließbaren Gefäßen, nach einer bestimmten Mimik zu vernichten und da kleine Schnipsel draus zu machen, das interessiert Notar durchaus schon mal.
Das ist meine Fantasie ausnahmsweise gar nicht mehr.
Nein, Sie lagen absolut richtig.
Ich habe ja gerade bei Ihnen einen Sperrmülltermin vereinbart. Machen Sie auch Wohnungsauflösungen? Sowas
ja.
Auch?
Ja.
Okay, ich dachte, wusste ich gar nicht. Okay.
Doch, das haben wir seit ein paar Jahren tatsächlich im Portfolio drin, wie das so schön heißt. Zahlt ein Stück weit drauf ein. Demografie im Wesentlichen, deswegen machen es andere Großstädte an der Stelle eben halt auch. In anderen Städten ist es mir auch ganz interessant, anders als in Düsseldorf, vielleicht auch da einen kleinen Ausblick. In Wien haben sie gar nicht die Möglichkeit, Sperrmüll vor die Haustür zu stellen, sondern der Sperrmüll wird abgeholt. Aus dem zweiten, wievielten Geschoss auch immer.
Schlecht, schlecht.
Ja, ja, man hat da das
Stadtbild. Muss ja früh aufstehen, um alles rauszustellen.
Genau. Nee, man hat da das Stadtbild tatsächlich im Auge und muss dann einen Etagenzuschlag bezahlen. Ne? Das gehört natürlich alles dazu. Aber das ist eine völlig andere Herangehensweise an dieses Thema, weil für uns ist es oftmals ein Ärgernis, menschlich völlig nachvollziehbar, aber doch ein Ärgernis. Man hat einen Sperrmülltermin tatsächlich vergeben und 2-3 Tage vorher steht der Sperrmüll schon draußen, ne? Weil es jetzt gerade mal Samstag war oder wie auch immer. Und dann gibt es dann auch mal eine Beschwerde, warum ist der Sperrmüll nicht abgeholt worden? Ja, weil er eigentlich noch gar nicht hätte rausgestellt werden dürfen. Und das ist noch nicht die ganze Story. Der Teil der Story geht natürlich dann weiter, dass irgendwelche
wird ja größer.
Kollegen oder Mitbürger dann was dazustellen und andere wieder was wegnehmen.
Ja, ne? Das ist auch so. Da fahren ja richtige Autos durch die Straßen.
Ja, das habe ich mal
beobachtet. Ja.
So. Ich habe das einmal erlebt tatsächlich, dass ich, also während ich die Sachen aus dem Keller raustrug, zur richtigen Uhrzeit wohlgemerkt, die Leute mir das an der Tür schon abgenommen haben. Also ich bin nicht bis draußen gekommen.
Das ist auch
ja, aber wie Sie eben so schön sagten, so Fieberkurve, ne? Das ist immer an der Stelle dann besonders intensiv, wenn sich die Metallpreise in den entsprechenden Richtungen.
Das war auch das große Interesse aller Beteiligten, genau, was da so drin ist.
Genau. Aber viel schlimmer noch bei solchen Sachen ist jetzt mit den Kühlschränken, ist das stirbt ja alles ein Stück weit aus, aber die sind FCKW gefüllt gewesen, dann wurden im Prinzip dann Teile abgerissen, die gebraucht werden konnten und andere eben halt nicht. Also insofern ist auch die Stadt da sehr hinterher gewesen. Wir haben da 8 Fahrten auch gemacht, zusammen mit der Stadt Kontrollen gemacht, uns hinter die Hecke gelegt, um eben an der Stelle zu sagen, es ist eine Beraubung, denn wenn die Metallpreise hoch sind, vergüten wir das auch eben an die Stadt zurück. Also insofern ist das ein wechselseitiges Interesse, dass das auch seinen ordnungsgemäßen Weg geht.
Wann und wie oft ist die Avista in der Altstadt und am Rheinufer unterwegs?
In der Altstadt sind wir in 3 Schichten unterwegs. Das ist der absolute, ja, was das anbelangt, 24/7 Job für uns. Da sind wir sehr, sehr oft. Also wie gesagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Am Rheinufer ist das ein Stück weit vor ein paar Jahren ein Novum gewesen. Also was jetzt der Rheinuferbereich im Prinzip halt anbelangt. Wir hatten, wie man es ansonsten so kennt, ein starres Reglement, wo es darum ging, wir sind so und so oft an der Stelle da, wir stellen so und so viel Behälter und Saisontonnen an der Stelle gerade im Sommer auf. Dann passte das mal, dann passte das mal weniger. Insofern haben wir das dann im Laufe der Jahre ein Stück weit Flexibilisierung im Prinzip reingebracht. Wir haben ein Team, was eben eine Begehung morgens durchführt und sich anguckt, wie die Behälter im Prinzip befüllt oder überfüllt oder wie auch immer sind. Und dann richten wir das ein Stück weit bedarfsorientiert an der Stelle aus. Also da dürfen wir tatsächlich mal nach eigenem Gutdünken beziehungsweise nach Bedarf öfter fahren oder auch mal weniger fahren. Das ist nämlich okay. genau das Thema.
Wie nehmen Sie die Standorte von Altpapier und Altglascontainer wahr? Warum sind die so oft vermüllt?
Ja, es ist leider Gottes auch ein Phänomen, was vielfach sogar, wir haben das zusammen mit den Großstädten, mal dieses Littering-Verhalten, wie wir es nennen, also im öffentlichen Raum oder auch Beistellungen untersuchen lassen, wo die Motivlage an der Stelle steckt. Weil interessanterweise sind die Altglascontainer nicht so vermüllt wie die Altpapiercontainer. Da gibt es einen Unterschied. Ja, das Thema hat sicherlich auch zwei Seiten. Ich finde, Düsseldorf bietet ein sehr ausgeklügeltes und gutes System im Bereich der Abfallentsorgung. Und da ist auch immer von Belang, dass man Wert drauf legt von allen Seiten, dass dieses System auch genutzt wird und man nicht für eine Ausnahme lebt. Also das heißt, ich will es auch mal so formulieren, wenn jeden Tag der Fernseher, der neben den Altpapiercontainer gestellt wird, abgeholt wird, dann riecht das nach Nachahmung. Ne? Und insofern spielt dieses Thema mit den Mülldetektiven eine sehr wesentliche und wichtige Rolle, da dem Einhalt zu gebieten. Aber was wir zusammen mit der Stadt schon im Auge haben, wir würden uns das vielleicht sogar ein bisschen schneller wünschen, das Übel an die Wurzel zu packen. Dadurch, dass die blaue Tonne jetzt ausgerollt worden ist.
Ach so, verschwinden die Standorte, an denen es mehr Müll gibt.
So war es gedacht, dass dann die Altpapier-Containerstationen im Prinzip sukzessive zurückgebaut werden und damit eben die Hoffnung auch gepaart ist, dass dann eben da, wo kein Altpapier-Container mehr ist, auch keine Beistellung im Prinzip erfolgen. Gleichzeitig haben wir, deswegen sagte ich das mit dem System nochmal, unsere Reinigungsleistung in Abstimmung und oder auf Beauftragung der Stadt intensiviert. Wir hatten 50 neuralgische Depot-Containerstationen. Die haben wir, ich sag's jetzt mal ein bisschen im Fußball der deutschen Manndeckung genommen, sind da jeden Tag tatsächlich dann unterwegs gewesen. Aber wie gesagt, am Ende liegt die Lösung ein Stück weit darin, dann zu sagen, man baut diese Depot-Containerstation zurück und da sind wir auch mit der Stadt am besten einvernehmen.
Ja, ich muss jetzt einmal die Frage stellen, weil ich die Chance habe, Sie das zu fragen. Ich sehe bei mir im Altglascontainer immer die Leute, die da so Deckel und Korken und Schraubverschlüsse und alles drauflegen. Ist das richtig, dass die das machen, was nicht mein Empfinden wäre oder was tut man tatsächlich mit den Deckeln und Schraubverschlüssen?
Nein, ist gut gemeint, aber ist tatsächlich für den Recyclingprozess jetzt nicht wirklich ein Problem. Die werden abgetrennt.
Okay, das heißt, man schmeißt die mit rein.
Da kann man die Deckel dran lassen.
Aber du hast sie bei mir immer hingelegt. Ja.
Welche Unterschiede sehen Sie zu Standorten, an denen es Unterflugcontainer gibt?
Ja, das Thema mit den Unterflugcontainern ist tatsächlich eins, was dieses, wenn Sie sich die Depot-Containerstationen anbelangt, da stehen da 3, 6, 9 Behälter, wie auch immer, mannshoch, da ist Platz dazwischen, den wir auch brauchen, um tatsächlich auch vernünftig leeren zu können. Bei den Unterfluranlagen ist dieses Umfeld natürlich aufgeräumter. Das muss man einfach so sagen. Man hat nur einen Einwurfschacht, der 50 Zentimeter hoch ist. Das ist alles behindertengerecht, im Übrigen auch noch. Der einzige Nachteil ist, das muss man natürlich sehr wohl auch erwähnen, die Anlagen sind teuer, gar keine Frage. Da sind Tiefbauarbeiten für erforderlich. Sie können sie nicht überall bauen, weil in Düsseldorf sehr viele Leitungen im Boden liegen. Und insofern, aber es ist wirklich, wenn Sie sich das ansehen, in den Niederlanden sehr, sehr verbreitet, gerade auch in den Innenstädten. Und es trägt schon zur Verbesserung an der Stelle.
Wird es davon in nächster Zeit noch mehr geben?
Das hängt davon ab, wie wir es eben miteinander gesprochen haben, ob die Stadt im Prinzip diesbezüglich das weiter forciert. Wir hatten einige im Vorlauf und in der Planung. Aber das hängt eben davon ab, wie weit die Stadt dazu bereit ist. Denn man muss auch da vielleicht noch einen Aufklärungssatz hinterher schieben, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber gleichwohl richtig. Nicht alle diese Unterflugcontainer werden über die Gebühren im Prinzip bezahlt, sondern eben auch aus dem Steuerhaushalt.
Wie sind Sie auf die jetzige Wintersaison vorbereitet? Also wie viele Tage darf Schnee fallen in diesem Winter, damit die Avista sicher durchkommt mit den Vorräten?
Was die Vorräte an Heumitteln im Prinzip anbelangt, sind wir erstmal gut selbstversorgt. Wir haben gerade in diesem Jahr die Salzsilos nochmal erneuert auf dem Trab, auf dem Betriebshof. Wir können Sole selbst herstellen. Wir haben Lieferanten, die schon prominent sind und auch leistungsfähig an der Stelle sind. Also das macht uns an der Stelle jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorge. Wir haben über 3000 Tonnen Salz im Prinzip eingelagert. Das ist schon ein bisschen was. Gleichwohl ist es immer, und es wird auch ein Stück weit dem Klimawandel geschuldet, ein bisschen schwieriger. Das muss man einfach so sagen, weil diese beständigen Wetterlagen an der Stelle nicht mehr gegeben sind, sondern sich das zeitweise sehr schnell ändert, weil sonst eine hohe Flexibilität abverlangt. Wir versetzen unseren traditionell tatsächlich unsere Winterdienstmannschaft in Rufbereitschaft. Das machen wir die ganze Saison, sodass sie sich eben auch dann bereithalten müssen, wenn sie eingeteilt sind. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, den Wetterfrosch da wirklich abzugeben. Wir sind da auch sehr, sehr gut vernetzt, wie andere auch, mit speziellen Wetterdiensten, die auch Kleinwetterlagen im Prinzip vorhersehen sollen. Aber sie haben es dann trotzdem mal. Da ist eine Brücke, die wir an der Stelle natürlich als allererstes fahren oder einer sehr hohen Priorität fahren. Die ist dann ein Stück weit vereist und sehr schnell, sodass das nicht wirklich abschätzbar an der Stelle ist.
Es hat im vergangenen Jahr oder vergangenen Winter Ärger gegeben, weil die Radwege nicht alle geräumt waren. Jetzt habe ich in der Zeit gelernt, dass Menschen bei Schnee auch Rad fahren. Das hätte ich nicht getan. Was haben Sie gelernt aus der Zeit?
Ja, eigentlich, weil wir haben das Thema jetzt gerade wieder frisch gehabt. Da war es nicht der Schnee, sondern da waren es die Blätter. Und auch dazu, weil mir das immer sehr wichtig ist, von der Rollenverteilung. Welche Radwege und welches Radwegenetz wir abstreuen, wann, in welcher Reihenfolge, das ist zu guter Letzt Aufgabe der Stadt, das zu entscheiden. Es gibt einen Radwegeplan und bei weitem nicht jeder Radweg ist da verzeichnet. Wir haben auf Wunsch der Stadt zum Lückenschluss auch teilweise dieses Radwegenetzes sofort letztes Jahr zusammengesessen. Aber wie gesagt, wenn Sie sich das hin und wieder mal in der Berichterstattung ansehen, wer an der Stelle oder was wir diesbezüglich an Maßnahmen jetzt umsetzen. Da ist mir, wie gesagt, immer wichtig, an der Stelle zu sagen, was geht, also was will die Stadt an der Stelle tatsächlich haben. Wir planen keine Radwege, sondern das macht die Stadt. Welche davon prioritär und welche nicht gestreut werden sollen, gibt die Stadt vor. Wir, wie jedes andere Entsorgungsunternehmen nicht minder, sind nicht jeden Tag, weil das passt gut zu dem von eben, nicht zu jeder Sekunde überall im Stadtgebiet. Also insofern spielt auch das an der Stelle eine Rolle mit. Und man hat sich jetzt dazu entschieden, von städtischer Seite mehr Equipment zu bestellen. Das haben wir auch dann geordert. Auch dazu müssen Sie vielleicht wissen, so eine Winterdienstsaison, die müssen wir spätestens bis August mit dem Equipment zusammen haben, eigentlich sogar noch früher, weil sonst kriegen sie überhaupt kein Gerät. Das hat jetzt nicht mit Lieferengpässen im Prinzip zu tun, sondern das ist eher eine gängige und traditionelle Vorgehensweise. Insofern haben wir jetzt Gerät noch nachgerüstet. Wir haben teilweise Multifunktionsgeräte. Man kann ja nicht mit einer großen Maschine über einen kleinen Radweg fahren. Und das ist jetzt sehr ausgeklügelt. Da machen wir auch unsere Empfehlungen. Da haben wir unsere Erfahrungen. Da tauschen wir uns mit anderen Großstädten aus. Wien ist natürlich, was das anbelangt, natürlich ganz anderen Situationen ausgesetzt, als wir das sind. Aber unsere Rolle ist da zu empfehlen und im Prinzip halt zu sagen, was geht. Und die Rolle der Stadt ist an der Stelle zu sagen, die Radwege möchten wir in welcher Priorisierung bis wann auch immer, zu welcher Uhrzeit dann freigeräumt.
Okay, das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Kunde Stadt hat nachbestellt für diesen Winter.
Also muss der Auftraggeber den Takt erhöhen. Mhm. Er will ja auch mehr Radfahrwege und er richtet ja auch mehr Rad. Wir wählen ja nicht weniger die Radfahrwege, sondern die wählen nur noch mehr. Also müssen dann neue Aufträge erteilt werden, um diese Radfahrwege dann auch zu säubern.
Genau.
Habe ich das verstanden. Am Rheinufer sind Sie mit einer besonderen Maschine unterwegs. Was kann dies und was andere nicht können?
Das ist der berühmte Glatten, wie er so geschimpft wird. Also anfangs konnten wir den Namen noch nicht so richtig aussprechen, weil wir nicht wussten, ob es französische oder englische Herkunft ist. Auf jeden Fall heißt es wohl übersetzt Vielfraß und das kann das Ding im Wesentlichen auch. Es ist ein handgeführtes Gerät, also ein Einzelreiniger führt das am langen Arm sozusagen, voll elektrisch. Und dieses Gerät mit dem Saugrüssel ist dann in der Lage, Zigaretten, Kippen, Kronkorken und sowas aufzusorgen. Und
haben Sie in jüngster Zeit neue Fahrzeuge oder modernere Fahrzeuge in Ihrem Fuhrpark aufgenommen?
Ja, also Alta Vista sind wir tatsächlich wirklich stolz darauf, dass wir auch mit der Technik gehen. Also wir sind ein gesundes Unternehmen und investieren insofern relativ zeitnah in Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Deswegen haben wir Müllfahrzeuge erhalten, allerdings auch schon mal 10 Jahre. Insofern ist unser Spektrum da breiter, aber alles, was neu kommt, ist immer neuester technischer Standard. Und wir haben jetzt im Vorgriff auf diese sogenannte Clean Vehicle Directive, das ist eine europäische Richtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt worden ist, wie immer mit Verzögerung. Haben wir jetzt uns frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie wir an der Stelle eben den Weg in Richtung alternative Antriebe oder dieser Richtlinie gehen. Wir beschaffen jetzt mittlerweile seit 3 Jahren gasbetriebene Müllsammelwagen und auch Kehrichtwagen. Und das Beste daran ist das, was drin ist, nämlich Biogas.
Stellen Sie das selber her?
Nee, das leider dachte, das nicht. Das machen die Berliner tatsächlich mit großen Anfangsschwierigkeiten seinerzeit mal losgetreten. Wir würden das ganz gerne tatsächlich in Ratingen machen, geht aber nicht, weil da das Gasnetz tatsächlich die Mengen, wir haben das damals mal untersucht, nicht aufnimmt. Wir beziehen das Biogas von den Stadtwerken und das ist eben zertifiziert als Biogas und insofern gehen wir da, finde ich, einen sehr, sehr guten Weg. Wir haben jetzt gerade frisch, weil wir jetzt auch in die Gunst kommen könnten, Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, jetzt einen Förderantrag gestellt, sind da mit der Stadt aber noch in Abstimmung, einen ersten vollelektrischen Thermalsammelwagen zu kaufen. Wir testen so oder so regelmäßig. Wir hatten auch schon vollelektrische Sammelwagen halt hier. Auch mal eine Kehrmaschine an der Stelle halt hier. Die sind mittlerweile weitgehend getestet und reif diesbezüglich für den Einsatz. Kinderkrankheiten schleichen sich da langsam aus. Bei den Müllsammelwagen muss man aber nach wie vor sagen, die Gasfahrzeuge oder die gasbetriebenen Fahrzeuge, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die vollelektrischen Müllsammelwagen, die sind tatsächlich teilweise handverlesene Einzelfertigung. Das sind, ohne es jetzt böse zu meinen, ich finde das toll, dass der Fortschritt da eben anfängt, aber das sind teilweise Kleinserien, die von nicht den großen Herstellern, wie man sie kennt, auf den Weg gebracht werden, sondern die rupfen teilweise die Motoren aus neuen Fahrzeugen raus und bauen die auch voll elektrisch um, aber da kommen natürlich keine Serien zustande. Und das Nächste, was hier tatsächlich, und da sind wir auch mit dabei, haben Sie vielleicht aus anderer Ecke mal gehört, die Stadtwerke Düsseldorf, die Stadtwerke Wuppertal, die Stadt Düsseldorf, der Rheinkreis Neuss und Duisburg, die haben sich ja ein Stück weit um dieses Thema Modellregion Wasserstoff beworben und wir spielen dann einen kleinen Teil als Rolle mit. Wir würden zwei Wasserstoff- oder Brennstoffzellen-Müllsammelwagen ganz gerne mal testen, machen dafür jetzt auch Aufnahmen, weil diese Technik ist eben noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Das heißt, Sie müssen im Stadtgebiet zur Probestrecke fahren, wie an der Stelle die Belastung für die Fahrzeuge und der Verbrauch dann aussieht, um überhaupt das richtige Fahrzeug maßgeschneidert darauf bestellen zu können. Die Fahrzeuge sind unglaublich teuer. Das muss man einfach so sagen. Die haben bis vor nicht allzu langer Zeit 1 Million pro Stück gekostet. Und wie gesagt, aber wir sind jetzt ganz zuversichtlich, mit dem vollelektrischen Müllsammelfahrzeug in der Einigung mit der Stadt zu finden und das gefördert zu bekommen. Und es hat noch einen anderen Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist. Neben dem Thema CO2 oder Stickstoffausstoß sind diese Fahrzeuge natürlich auch deutlich leiser. Nur im Fahrbetrieb, versteht sich. Das Presswerk, was hinten drauf ist, macht natürlich genau den gleichen Lärm.
Und der Deckel und zu der Tonne, die im Keller ist, auch nach wie vor.
Genau. Ich habe nur eine Frage. Früher war es ja üblich, dass zwischen Weihnachten und Silvester die Müllmänner immer frohes neues Jahr wünschen. Gibt es das heute noch?
Das tun, die dürfen nur keine Geschenke mehr entgegennehmen.
Ja. Alles gut.
In unserer Abschlussrunde, die heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten, gibt es ein einfaches Prinzip. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide nehmen oder eine neue Antwort. Wenn Sie als Geologe, das haben Sie ja studiert, beruflich gearbeitet hätten, wären Sie eher Forscher gewesen oder wären Sie eher so in den Tief- oder Bergbau gegangen?
Letzteres.
Sie haben in Neuss gearbeitet, auch das haben wir am Anfang gehört. Welche Sehenswürdigkeiten in unserer Nachbarstadt empfehlen Sie? Insel Hombruch oder das Quirinusmünster?
Beides.
In der Weihnachtszeit nehmen Sie sich selber einen lebenden Weihnachtsbaum und einen Baum, der dann nachher auch schön entsorgt werden kann in Ratingen?
Weder noch, wir haben einen künstlichen.
Ah, okay. Sind Sie eher der Typ eBay oder eher der Typ Sperrmüll? Also sind Sie eher jemand, der Sachen dann vor die Tür stellt oder noch versucht, damit Geld im Internet zu verdienen?
Nee, weder noch. Ich bin tatsächlich, weil ich so groß geworden bin, schwer dahinterher, versuchen Dinge so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Also die tatsächlich auch mal wieder zu verwenden, auch teilweise zweckentfremdet wieder zu verwenden. Aber Bärmel finden Sie bei mir zu Hause vor der Haustür eher selten.
Was ist Ihr wichtigster Beitrag zur Müllvermeidung? Möglichst verpackungsarm einkaufen oder wenig Papier im Büro benutzen?
Letzteres auf jeden Fall auch, gar keine Frage. Aber wie ich eben halt sagte, sich vielleicht das ein oder andere Mal doch nochmal vor Augen zu führen, ob man ein Produkt, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Handys oder wie auch immer, für einen beruflichen Standard ist was anderes. Aber privat an der Stelle wirklich zu sagen, sagen, ob so ein Gerät, nur weil es gerade eine neue Generation gibt, wirklich ausgetauscht werden muss.
Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, dem Geschäftsführer der Avista Peter Ehler, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik, Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, den Ideengeber Rudolf Schulte und Vizebass Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungeslieds Mario Velvo. Alle Folgen unseres Postcards und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt Mats ab, das Jungeslied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand. Als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mein Lädchen sang. Als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mir Lädchen song, als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Lädchen war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ab ihr Schuss gesprung. Als ne Düsseldorfer Jung, wenn ich ab ihr Schuss gesprung. Als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.